Paul Krugman, Kampf den Zombies. Warum manche Ideen aus Politik und Wirtschaft nicht totzukriegen sind. Gelesen von Frank Streichfuß und Michelle Winter.
Im politischen Amerika des 21. Jahrhunderts scheinen sich Liberale und Konservative unversöhnlich gegenüberzustehen. Egal ob Steuern, Klima, Waffengewalt oder Einkommensverteilung, fast nirgendwo findet sich Konsens. Vielmehr ist alles politisch. Und in manchen Fällen, wie etwa beim Klima oder der sozialen Ungleichheit, ist es bereits eine parteiische Handlung, die reale Faktenlage zu akzeptieren oder überhaupt Fragen zu stellen. In dieser aufgeladenen politischen Lage, meint der renommierte US-Wissenschaftler Paul Krugman, argumentiert besonders eine Seite in schlechter Absicht, die Konservative. Dies betrifft vor allem gesellschaftliche Themen wie soziale Gerechtigkeit oder den Klimawandel. Mit finanzkräftiger Unterstützung rechtsgerichteter Milliardäre halten Republikaner Zombie-Ideen am Leben, die aufgrund wissenschaftlicher Gegenbeweise schon längst hätten verschwinden müssen. Stattdessen jedoch kursieren sie weiter und setzen sich in den Köpfen der Menschen fest. Diese Blinks widmen sich einigen dieser untoten Toten. Sie bündeln eine Sammlung politischer Essays, die Paul Krugman über die letzten Jahre vor allem für die New York Times verfasst hat. Sie schildern somit auch den Kampf Krugmans für die Wahrheit und eine Welt ohne Zombies.
Blink Nummer 1. Steuersenkungen. Der größte Zombie.
Steuersenkungen sind ein emotionales Thema. Um sie dreht sich ein erbitterter öffentlicher Kampf. Bis zum heutigen Tag behaupten Konservative in Amerika, dass Steuersenkungen für Reiche magische Kräfte für alle entfalten könnten. Steuererhöhungen hingegen würden zu verheerenden Folgen für die Wirtschaft führen. Doch die Faktenlage sieht etwas anders aus. Seit den 1980er Jahren wurden die Auswirkungen von Steuererleichterungen bzw. Steuererhöhungen auf die Wirtschaft immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Im Jahr 1981 beispielsweise entschied sich US-Präsident Ronald Reagan dazu, massiv Steuern zu senken. Und tatsächlich erholte sich die Wirtschaft in den Folgejahren von einer Rezession. Doch die Ursache dafür war nicht etwa Reagans Steuersenkung, sondern die Zinssenkung durch die Zentralbank Federal Reserve. Unter Präsident Bill Clinton wurden die Steuern in den 1990ern wieder angehoben und es folgte ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung. George W. Bush senkte die Steuern, prophezeite einen Boom und erreichte ein mageres Wachstum. Barack Obama ließ Bushs Steuersenkungen auslaufen und die Wirtschaftslage veränderte sich nicht. Donald Trump schließlich unterzeichnete 2017 eine massive Steuersenkung und das große Wirtschaftswunder blieb, wenig überraschend, aus. Es gibt nur wenige wirtschaftliche Theorien, die so gründlich getestet und zugleich widerlegt worden sind, wie die Behauptung, niedrige Steuern für Reiche würden Großartiges für die Gesamtwirtschaft bewirken. Dennoch halten Konservative an dieser Zombie-Idee fest. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Man überlege sich nur einmal, wer von Steuersenkungen profitiert. Die breite Öffentlichkeit ist es jedenfalls nicht. Umfragen bestätigen immer und immer wieder, dass viele Menschen höhere, nicht niedrigere Steuern für Reiche befürworten. Die Höhe des Spitzensteuersatzes sollte sich daher allein an einer Frage orientieren. Wie viel Geld bringt welcher Steuersatz? Optimal ist dann derjenige, der die höchsten Einnahmen einbringt. Erfreulicherweise haben angesehene Ökonomen das bereits ausgerechnet. Demnach liegt der optimale Satz bei ca. 70-80%. Wem das heute absurd vorkommen mag, schaue in die Vergangenheit. In den 1950er Jahren lag der Grenzsteuersatz der obersten Einkommensgruppen bei 91%. In den 1960ern bezahlten die obersten 0,01% Steuern von effektiv 70%. Und die Wirtschaft lief damals wie geschmiert.
Kurz gesagt, Steuersenkungen für Reiche sind Quatsch. Sie führen lediglich dazu, dass Reiche weniger Steuern zahlen. Der Gesamtwirtschaft aber helfen sie nicht.
Somit ist Donald Trumps Steuerreform von 2017 ein großes Strohfeuer. Sie hilft der Wirtschaft nicht, sondern nur einigen wenigen Vermögenden.
Link Nummer 2. Handelskriege. Ein Schaden für alle.
Der Außenhandel genießt im politischen Diskurs einen hohen Stellenwert. In diesem Diskurs erscheint es vielen Menschen logisch, dass Länder, die mehr Dinge verkaufen, als sie selbst kaufen, die also einen Handelsüberschuss vorweisen, die Gewinner sind. Ebenso logisch erscheint es vielen Menschen, dass Länder, die ihre Waren nur aufgrund niedriger Gehälter verkaufen können, die Löhne und somit Lebensstandards anderer Länder hinabziehen. In Wahrheit sind solche Behauptungen jedoch Quatsch. Es sind hartnäckige Zombies. Schauen wir uns die Erklärung einmal an. Zunächst einmal profitieren im Normalfall sowohl exportierende wie auch importierende Länder vom Handel. Wäre das nicht der Fall, würde sich ein Handel gar nicht erst ergeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob am Ende ein Handelsdefizit oder ein Überschuss unter der Rechnung steht. Weiterhin schaden die niedrigeren Gehälter in weniger wirtschaftsstarken Ländern den reichen Ländern nicht. Vielmehr erlaubt es ihnen, Waren, die mit viel Arbeitsaufwand erzeugt wurden, günstig zu importieren, während sie selbst andere Dinge produzieren. Infolge der Einsicht, dass gegenseitiger Handel gegenseitigen Wohlstand schafft, zugleich jedoch auch Frieden sichert, wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts ein internationales Handelssystem erschaffen. Zwar gab es keine völlig freie Marktwirtschaft, aber die meisten Industrieerzeugnisse unterlagen weltweit nur geringen Zöllen. US-Präsident Donald Trump hat all das mit seiner Handelspolitik über den Haufen geworfen. Bis zum Herbst 2018 hat die Regierung Trump Zölle auf importierte Waren in Höhe von ungefähr 300 Milliarden verhängt. Sie behauptet, diese Zölle treffen allein ausländische Produzenten und Konsumenten. In Wahrheit aber kommen die Strafzölle einer Steuererhöhung für amerikanische Verbraucher gleich. Ökonomen sind sich nahezu geschlossen darüber einig, dass die Trumpschen Strafzölle mitunter verheerende Auswirkungen für die Gesamtwirtschaft haben könnten. Ein Handelskrieg gegen China oder die Europäische Union macht die USA insgesamt ärmer. Allein die Industriezweige, die sich mit starker Konkurrenz aus dem Ausland herumplagen müssen, profitieren von protektionistischen Zöllen. Im Gegenzug dafür bessern sie beispielsweise die Wahlkampfkassen der ihnen wohlgesinnten Politiker auf. Tatsächlich gibt es ein paar gesetzlich festgeschriebene Kriterien, nach denen ein US-Präsident neue Zölle auf importierte Waren verhängen darf. Ein Kriterium ist das der nationalen Sicherheit. Trumps Zölle erfüllen dieses Kriterium allerdings klar nicht. Und es muss vermutet werden, dass hier reine politische Vetternwirtschaft am Werk ist. Ganz nach dem Motto, wer gut spendet, bekommt gute Zölle.
Du siehst, Handelskriege schaden allen Beteiligten und wahllos erhobene Zölle öffnen die Tore zu ungebremster Korruption.
Mit Präsident Trump haben die USA ihre Glaubwürdigkeit im internationalen Handel verspielt.
Blink Nummer 3. Ungleichheit. Für Konservative ein blinder Fleck.
Der Autor, geboren im Amerika der frühen 50er Jahre, ist in einer Mittelklasse-Gesellschaft aufgewachsen. Damals verdienten die Vorstände großer Unternehmen im Schnitt das 20-fache eines durchschnittlichen Arbeiters. Die Gesellschaft war sicher nicht egalitär, dennoch überwog bei den Menschen das Gefühl, dass sie mehr oder minder alle im selben materiellen Universum zu Hause waren. Davon kann im heutigen Amerika nicht mehr die Rede sein. CEOs großer Konzerne verdienen in den USA heute über 300 Mal so viel wie die durchschnittliche Arbeiterin. Während kleine Gruppen mit hohen Einkommen gewaltige Zugewinne erfahren, sind die Löhne gewöhnlicher Arbeitnehmer über die vergangenen 40 Jahre kaum oder gar nicht gewachsen. Seit Beginn der 1980er Jahre gerät die amerikanische Gesellschaft in eine zunehmend dramatische Schieflage. Die Einkommen konzentrieren sich zunehmend in einer kleinen, sehr wohlhabenden Elite. Gewöhnliche Familien partizipieren jedoch immer weniger am wirtschaftlichen Wachstum. So geht das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu leben, verloren. An dieser Stelle kommen nun die Zombies ins Spiel. Die meisten Konservativen leugnen schlicht, dass die Ungleichheit in Amerika steigt. Und wenn Sie es doch einmal zugeben, dann schieben Sie es entweder auf den Einkommensunterschied zwischen gut ausgebildeten College-Absolventen und weniger gut ausgebildeten Arbeitern oder auf einen vermeintlichen Verfall traditioneller Werte. Zwar konnten College-Absolventen in den letzten Jahren bescheidene Zugewinne verzeichnen, diese sind aber nicht für die wachsende Ungleichheit verantwortlich. Es ist ein schwerer Irrtum, zu glauben, dass es sich bei den Gewinnern um eine vergleichsweise große gesellschaftliche Gruppe handelt, die sich aufgrund ihrer guten Ausbildung vom Rest absetzen konnte. Vielmehr sind die gewaltigen Einkommenszuwächse einer winzigen Elite zuzurechnen. Auch hat die Armut weniger gut ausgebildeter Arbeiterfamilien nichts mit einem moralischen Verfall der Werte zu tun. Arbeiter sind nicht einfach faul. Eher gibt es kaum mehr Arbeiterjobs in urbanen Gebieten. Die Zahl der Beschäftigungsmöglichkeiten für gering ausgebildete Menschen ist drastisch geschrumpft.
Wir halten fest, die Einkommensungleichheit ist in den USA in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gestiegen. Aber Konservative verweigern jede Diskussion darüber.
Amerikas Ungleichheit ist wahrer Sprengstoff für den sozialen Zusammenhalt. Konservative scheinen jedoch nicht einmal daran interessiert zu sein, über die Realitäten zu sprechen.
Blink Nummer 4. Konservative. Weit rechts von der Mitte.
Ein Blick auf die Demokratische Partei in den USA offenbart ein eher lockeres Bündnis verschiedener Interessengruppen. Da gibt es Linke und Marktliberale, aber keine der einzelnen Gruppen gibt den Ton an. Bei den Republikanern ist das anders. Wir können die moderne Republikanische Partei am besten als Teil einer breiteren, strikt durchorganisierten konservativen Bewegung verstehen. Dieser gehören auch eine Vielzahl von Denkfabriken, Lobbygruppen und Medienkanälen. All jene werden wiederum von einer kleinen Gruppe rechter Milliardäre finanziert. Zu ihnen gehören unter anderem Medienmogul Rupert Murdoch oder die industriellen Brüder Charles und David Koch. Während sich nun die Demokraten in den vergangenen Jahren ein wenig nach links orientiert haben, hat sich die Republikanische Partei stark in Richtung rechts außen bewegt. Politikwissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von einer asymmetrischen Polarisierung. Natürlich gibt es auch linksgerichtete Radikale unter den Demokraten, sie bestimmen aber nicht die Agenda. Bei den Republikanern hingegen sind die Radikalen de facto die Partei. Es ist daher naiv zu glauben, dass Amerikas Probleme leicht gelöst werden könnten, indem nur beide Seiten etwas in die Mitte rückten und sich an einen Tisch setzten. Die Strategie der Republikaner ist dabei, mit gesellschaftlichen Themen bei ihren Wählern zu punkten. Insbesondere fachen sie immer wieder kulturelle und rassistische Ängste bei der weißen Arbeiterschicht an. Nach den Wahlen kümmern sie sich jedoch in erster Linie um die Interessen der Großkonzerne und der Spitzenverdiener. Als Dank dafür erhalten sie üppige finanzielle Unterstützung. Auch muss sich kein republikanischer Politiker, der freiwillig oder unfreiwillig aus dem Amt scheidet, großartig um seine Zukunft sorgen. In einer der Denkfabriken oder Lobbygruppen findet sich immer ein gut bezahlter Platz. Ein weiteres Reizthema, mit dem die Republikaner Ängste zu schüren versuchen, ist die Sozialpolitik. In der amerikanischen Politik werden oft bewusst die Begriffe Sozialdemokratie und Sozialismus durcheinandergebracht. So werden sozialpolitische Maßnahmen wie etwa ein wirksamerer Schutz von Arbeitnehmerrechten von den Konservativen als sozialistisch verschrien. Damit wird suggeriert, die Demokraten wollten die USA in ein neues Venezuela verwandeln. Dabei ist eine starke Sozialpolitik in europäischen Ländern wie beispielsweise Dänemark normal. Und den Dänen geht es dabei wirtschaftlich ausgesprochen gut.
Um es zusammenzufassen, der moderne US-amerikanische Konservatismus ist extrem weit nach rechts gerückt und verunglimpft jede Sozialpolitik als sozialistisch.
Weil sich die Republikanische Partei den Interessen der Reichen und Konzerne verschrieben hat, gibt es in Amerika deutlich mehr Armut und Leid, als es der Fall sein dürfte.
Blink Nummer 5. Klima. Die freie Marktwirtschaft retten, aber nicht die Welt.
Der Klimawandel ist eine schwere Bedrohung für die Menschheit. Das ist ein Fakt, über den sich die überwältigende Mehrheit der am Klima forschenden Wissenschaftler einig sind. Und die potenziell katastrophalen Auswirkungen der sich verändernden Atmosphäre spüren wir nicht erst morgen, sondern schon heute. Wenn wir es heute nicht schaffen, die Emissionen von schädlichen Treibhausgasen einzudämmen, ist auf lange Sicht nichts mehr von Bedeutung. Steuern, das Gesundheitssystem, die soziale Ungleichheit, selbst Finanzkrisen – all diese Dinge werden irrelevant, wenn wir uns nicht ernsthaft mit der existenziellen Bedrohung des Klimawandels auseinandersetzen. Dennoch wird er von Konservativen in den USA systematisch verharmlost. Warum? Die Argumente der Klimaleugner sind brandgefährliche Zombies. Trotz massenhaft wissenschaftlicher Beweise, die sie eindeutig widerlegen, tauchen sie immer wieder auf. Präsident Trump sagte während seiner Amtszeit beispielsweise, er wüsste nicht, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Bereits vor Trump hatten jedoch die Klimaleugner in der Republikanischen Partei voll und ganz das Sagen. Erst meinten sie, der Klimawandel sei ein Schwindel. Dann behaupteten sie, die Menschen hätten nichts damit zu tun. Und schließlich warnten sie, dass jede Klimapolitik Arbeitsplätze vernichten und das Wachstum abwürgen würde. Es ist kaum zu glauben, wie blind diese Art der Argumentation ist. Der Klimawandel tötet. Dennoch ignorieren Konservative in den USA vorsätzlich alle wissenschaftlichen Fakten. Sie argumentieren ganz offensichtlich in schlechter Absicht. Denn sie wollen, dass Umweltverschmutzer so lange wie möglich die Umwelt verschmutzen dürfen, koste es, was es wolle. Doch was steht dahinter? Ein zentrales Motiv prominenter Klimaleugner ist schlicht Geld. Entweder profitieren sie vom Verkauf fossiler Brennstoffe oder sie erhalten direkt oder indirekt Geld von der Öl- und Gasindustrie. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Ideologie. Erkennt man den Klimawandel nämlich als eine ernsthafte Gefahr, folgt daraus die Notwendigkeit einer Regulierung durch den Staat. Die beinharten Verteidiger der freien Marktwirtschaft wollen daher nicht einsehen, dass der Klimawandel real sein könnte. Schließlich schwingt eine Portion Machotum mit. Echte Kerle schaufeln Kohle. Oder so ähnlich.
Um es auf den Punkt zu bringen, Konservative leugnen oder verharmlosen den Klimawandel in schlechter Absicht. Ihre Motive sind Gier, politischer Opportunismus oder persönliches Ego.
Amerikas Konservative hegen einen absoluten Glauben an die Magie der freien Märkte. Staatliche Anreize, Treibhausgasemissionen zu vermeiden, bedeuten für sie die vollständige Vernichtung der Marktwirtschaft. Dabei ist es ihnen egal, ob morgen die Welt untergeht.
Blink Nummer 6. Der Trumpismus. Die Geister, die die Republikaner riefen.
Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im Jahr 2016 war für den Autor, wie für viele andere Menschen auch, ein Schock. Wenig schockierte ihn jedoch die Tatsache, dass die Republikanische Partei jemanden wie Donald Trump überhaupt nominiert hatte. Ebenso wenig überraschte ihn, wie die Republikaner nach der Wahl wohlwollend die demokratieverachtende Politik der Trump-Regierung mittrugen, obwohl sie stets die politische Macht gehabt hätten, den Präsidenten an die kurze Leine zu nehmen. Der Trumpismus war abzusehen. Lange Jahre vor Trump steuerte die amerikanische Rechte bereits auf eine Regierungsführung in der Art Trumps zu. Seit Jahren befeuern konservative republikanische Politiker die rassistischen Ressentiments der weißen Arbeiterklasse, um auf deren Kosten Politik für die reichen Eliten zu machen. Seit Jahren bedienen sie Verschwörungstheorien, um das Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben. Und spätestens seit der Präsidentschaft George W. Bushs kennen wir die unverhohlene Korruption und Vetternwirtschaft, die auch die Regierung Trump an den Tag legt. Trump verhöhnt die Demokratie, doch die Republikanische Partei springt ihm bei. Ohne Scham wiederholen die Republikaner im Senat Trumps Lügen, beispielsweise, dass Demonstranten gegen die Wahl des Richters Brett Kavanaugh ins oberste Gericht vom jüdischen Milliardär George Soros bezahlt würden. Somit entwickelte sich die Herrschaft der Republikanischen Partei zu einem autoritären und rassistischen Regime. Trump selbst bewunderte während seiner Amtszeit ausländische Diktatoren. Von seinen Beamten forderte er persönliche Loyalität. Seinen politischen Widersachern drohte er mit Vergeltung und die Medien attackierte er als Volksfeinde. All das nahm die Republikanische Partei gleichgültig hin, denn es entspricht der eigenen antidemokratischen Agenda. Man schaue nur auf North Carolina zum Beispiel, wo die Republikaner die letzten Tage ihrer Regierungszeit nutzen, um die Machtbefugnisse des nachfolgenden demokratischen Gouverneurs massiv zu beschneiden. Oder auf Georgia, wo sie die Wahllokale in überwiegend von Schwarzen bewohnten Bezirken mit fadenscheinigen Begründungen schlossen.
All dies zeigt, Donald Trumps Lügen, seine Demokratiefeindlichkeit und Korruption sind und waren schockierend. Doch die Entwicklung zeichnete sich bei den Republikanern seit längerer Zeit ab.
Wer einen Blick auf osteuropäische Länder wie Polen und Ungarn wirft, sieht, wie schnell ein demokratischer Staat in ein autoritäres Regime verwandelt werden kann. Die USA sehen sich gern als die Wiege der modernen Demokratie. Doch auch in den Vereinigten Staaten ist der Weg zum Autoritarismus nicht weit.
Blink Nummer 7. Die Medien. Die Trivialisierung der Politik.
Seit dem Wahlsieg Donald Trumps zum US-Präsidenten wurde viel über die Rolle der Medien im politischen Geschehen diskutiert. Vor allem tauchte der Begriff Fake News auf, ein Begriff, den Trump und seine Anhängerschaft schnell für sich beanspruchten. Sie wendeten ihn auf jede Berichterstattung an, die, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, ein schlechtes Licht auf die Regierung warf. Die Schmähung der Medien zeigte Wirkung. In der Tat ist die Zahl der Menschen, die den großen Medienhäusern Vertrauen schenken, beachtlich geschrumpft. Dabei sind sie ernsthaft bemüht, keine Falschmeldungen zu verbreiten. Mit der Ausnahme des Medienimperiums von Rupert Murdoch, zu dem auch Trumps Haussender Fox News gehört. Natürlich sind die Medien nicht unvoreingenommen in dem, was sie berichten und wie sie es berichten. Aber das eigentliche Problem der politischen Berichterstattung liegt ganz woanders. Es liegt in einer falschen Gleichgewichtung. Denn oft werden zwei Seiten eines Disputs gleich behandelt, obwohl die eine Seite schamlos lügt. Sollte im nächsten Wahlkampf ein Präsidentschaftskandidat etwa behaupten, die Erde sei eine Scheibe, so kann man sich sicher sein, dass in der Folge eine Analyse unter dem Titel »Die Form des Planeten« ausgestrahlt wird, in der die Argumente für beide Seiten fair diskutiert werden. Schließlich ist die Kugelform der Erde ja auch nicht perfekt. Ein weiteres Problem in der politischen Berichterstattung ist ihre zunehmende inhaltliche Belanglosigkeit. Während des Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2004 erfuhren wir beispielsweise viel über John Kerrys Frisur, jedoch nichts über dessen Vorschläge für das Gesundheitswesen. Wir sahen auch, wie George W. Bush seine Hecke schneidet, aber über seine Umweltpolitik lernten wir nichts. Die amerikanischen Medien haben aufgehört, sich eingehend mit politischen Themen zu befassen. Stattdessen widmen sie sich Belanglosigkeiten, die uns den persönlichen Charakter der jeweiligen Kandidaten näher bringen sollen.
Die bedauerliche Nachricht ist also, die politische Berichterstattung der US-amerikanischen Medien bemüht sich um eine falsche Ausgewogenheit und fokussiert sich kaum mehr auf politische Inhalte.
Somit sind die US-amerikanischen Medien Teil des Problems. Sie müssen sich wieder auf kritische Analyse von politischen Inhalten fokussieren.
An dieser Stelle endet unsere Kurzfassung von Paul Krugmans Buch »Kampf den Zombies«. Die US-amerikanische Politik wimmelt von Ideen, die eigentlich schon längst tot sein müssten, aber irgendwie nicht tot zu kriegen sind. Steuersenkungen für Reiche zum Beispiel entfalten keine magische Wirkung, sondern nutzen allein den Reichen. Handelskriege kennen keine Gewinner. Ungleichheit gibt es in den USA und ja, auch das Klima verändert sich. Ganz offensichtlich aber sträubt sich die US-amerikanische Rechte in vielen Fällen, die Wahrheit zu akzeptieren. Von Gier und politischem Opportunismus getrieben, verbreitet sie Zombie-Ideen, die sich im medialen Diskurs und somit auch in den Köpfen der Menschen festsetzen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stürzen sich nur ungern ins politische Getümmel. Aber für Paul Krugman ist der Kampf für die Wahrheit im öffentlichen Diskurs eine politische Notwendigkeit. denn der Kampf gegen die Zombies kann schnell verloren werden. In jedem Fall aber lohnt es sich, ihn auszutragen. Wir hoffen, dass diese Blinks deinen Blick auf das politische Amerika der Gegenwart schärfen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.